Siebter Tag, Donnerstag, der 24.12.2015. Abenteuer, Küstenwanderung, Mars Canyon. Für diesen Tag hatten wir außer Tennis noch keine Pläne. Doch als wir zum Sonnenaufgang mal wieder an den Küstenstreifen der Happy-Mark zu unserem Kormoranfelsen gingen, sah ich, dass auf dem Weg ab und zu mal ein roter Punkt auf einem Stein oder an einem Baum war. Diese rote Markierung war Wegweiser eines touristisch erschlossenen berühmten Wanderweges, der sich entlang der ganzen Küste erstreckt. So beschlossen wir, dieser Route doch einfach mal zu folgen, und der Weg, der sich hier eröffnete, war spektakulär. Wir sind ja mittlerweile schon vieles gewöhnt, um nicht zu sagen verwöhnt, doch das war wirklich der Hammer. Die Felsen waren noch steiler, die Wellen prallten wie ein Donnerschlag gegen das Gestein und das Wasser leuchtete türkis fast wie in der Südsee. Das Landschaftsbild änderte sich nach ein paar Kilometern gewaltig. Es schien, als würden wir durch einen wüstenroten Canyon auf dem Mars wandern oder als wären wir in der Wüste Namibias. Uns blieb der Atem weg. Und so ein Spektakel fast direkt vor unserer Haustür, nur ein paar Wegeskurven entfernt von dem Platz, wo wir seit 6 Jahren morgens immer die Sonne begrüßen. Der Weg wurde immer verschlungener, der Canyon immer schmaler und tiefer, so dass wir das Meer schon nicht mehr sehen konnten. Wir waren praktisch mittendrin. Wir mussten aufpassen, dass wir die roten Punkte, die uns ja den Weg weisen sollten, auch immer fanden. Die ganze Zeit ging es gut, bis wir an Stellen kamen, wo man kaum einen Fuß neben den anderen setzen konnte. Irgendwann gab es kein Weiter mehr. Also hieß es nun Rückmarsch. Doch auf welchem Weg waren wir eigentlich gekommen? Mit größter Pfadfinder-Spurenlesetechnik fanden wir schließlich aus dem Gestrüpp heraus und erreichten endlich wieder die Zivilisation. Doch da wir nicht wie geplant in Albufeira herauskamen, von wo aus wir eigentlich den Bus zurücknehmen wollten, mussten wir die gesamte Strecke auf der Straße wieder zurück zur Happy-Mark. Nach insgesamt 3 Stunden, gefühlte 5 Stunden, kamen wir endlich an. Wir schafften es gerade noch bis zum Pool, wo wir uns erstmal mit einem Nerven- und Vitamincocktail stärken mussten. Fast hätten wir vor Erschöpfung vergessen, dass heute ja eigentlich Heiligabend ist. Unser Festmahl heute war Tiefkühlhamburger, Nudeln mit Bratkartoffeln und Klapperei. Da wir kein Maggi dabei hatten, was für Saarländer bei so einem Essen eine grande Katastrophe ist, haben wir uns mitgebrachte Maggi-Brühwürfel mit der Parmesanreibe auf die Nudeln gerieben. Tja, was ein guter Saarländer ist, weiß sich auf allen Kontinenten der Erde zu helfen. Anschließend kam die Bescherung. Da wir natürlich keinen Weihnachtsbaum hatten, hatten wir uns ein mediterranes Weihnachtsgesteck gebastelt. Pinienzweige und Zapfen, Triebe der Aloe-Pflanze, Schilf, am Wegesrand gefundene beerenartige Gewächse und natürlich Muscheln und eine Kerze drunter. Und so legten wir brav unsere Geschenke darunter, wobei ich zugeben muss, dass ich meines zu Hause vergessen hatte. Also musste ich in einer Art Bilderrätsel mit Dingen wie Rasierapparat, Seife und Gestik versuchen, Sascha zu erklären, was ihn zu Hause erwarten würde. Von ihm bekam ich ein T-Shirt von ZZ Top, den Urgesteinen des guten Bluesrocks aus Texas mit ihren zottligen Bärten. Can't stop rockin'. 8. Tag. Freitag, der 25.12.2015. Fahrradtour Galé, Strand, Armacao de Pera. Da wir morgen in aller Frühe nach Lissabon los mussten, wollten wir noch einmal die letzte Gelegenheit nutzen, den Sonnenaufgang am Meer zu erleben. Und da Sascha ja mittlerweile so einen guten Draht zu Maria hatte, hat die uns doch tatsächlich die Sonne vorbeigeschickt. Aber das Beste war, dass wir an unseren Hausstrand gehen konnten. Letzte Woche war der Zugang zu diesem noch durch eine riesige Wasserpfütze gesperrt gewesen, doch jetzt war diese Pfütze wie durch ein Wunder, das zweite oder dritte dank Maria, weg. Wir konnten es uns echt nicht erklären, doch umso begeisterter erkundeten wir unsere Bucht, die sich, wie jedes Jahr, mal wieder verändert hatte. Schon unglaublich, mit welchen Launen die Natur sich hier immer wieder neu in Szene setzt. Unser Strand lag einsam, unberührt, fast wie ein einladender Teppich vor uns. Unsere Fußspuren hinterließen einen schmalen Pfad. Die Bucht gehörte ganz uns. Etwas wehmütig stiegen wir zum letzten Mal für dieses Jahr den Felsenweg zur Happy-Mark hinauf. Jetzt kommt das nächste Wunder natürlich dank Maria. Als ich mich wie üblich nach Sascha umschauen musste, weil er vor lauter Fotografieren nicht nachkam, erblickte ich auf dem Boden doch tatsächlich einen Objektivdeckel von einer Pentax-Kamera. Sascha hatte schon vor Tagen seinen Objektivdeckel verloren. Als Notlösung hatte er das Objektiv seiner wirklich sündhaft teuren Kamera mit einem seiner rot-schwarz karierten Strümpfe vor dem Salzwasser und Sand geschützt. Das sah nicht nur blöd aus, sondern war auch ziemlich unhandlich. Und jetzt, an unserem letzten Tag, fiel ich fast drüber. Sascha interpretierte es natürlich sofort wieder als Marienwunder, wobei ich es eigentlich so sehe, dass ich sein Schicksal und das seines Objektivdeckels gewesen war. So langsam machte mir diese Maria echt Angst. Nach all diesen spirituellen Erlebnissen hieß es nun wieder zurück zur körperlichen Ertüchtigung, denn heute war ebenfalls die letzte Gelegenheit, unter der Sonne Portugals unsere Portuguese Open zum Finale zu bringen. Gleichstand. Also müssen wir die Open nächstes Jahr fortsetzen. Zum krönenden Abschluss und da heute an dem heiligen Feiertag ja eh nichts gelaufen bzw. gefahren ist, hatten wir uns bei Daniel Superräder Cube ausgeliehen, mit denen wir wie jedes Jahr an den endlosen Strand von Galet fuhren. Hier führen Holzstege kilometerweit durch die Dünen und das Naturschutzgebiet von Salgados. Aber clever und ortskundig, wie wir mittlerweile sind, wussten wir natürlich, dass Carlos Beach Bar selbst an diesem Tag auf hatte. Und so machten wir hier eine verdiente Mittagsrast. Mal wieder bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und dem gleichmäßigen Geräusch der hier eher sanft dahin plätschernden Wellen. Danach ging es weiter nach Armacao de Pera. Eine der touristischen Retortenstädte, wo sich im Sommer bestimmt die Menschen die Strandplätze streitig machen, doch heute glich es eher einem verschlafenen Städtchen. Zurück in unserem Apartment mussten wir so langsam unsere 7 Sachen zusammenpacken und das Apartment übergabereif machen. Dazu gehörte natürlich auch die Rechnung der letzten Tage zu begleichen und so suchte ich meine Kreditkarte in unserem Tresor. Aber sie war weg. Einfach spurlos verschwunden. Es war auch noch die Kreditkarte von meinem Geschäftskonto. Ich überlegte fieberhaft, wo ich sie das letzte Mal in Gebrauch bzw. mit mir geführt hatte. Ich, als alte Weltenbummlerin, trage ja alle Zahlungsmittel, ob Cash oder Karte, bei mir am Körper. Meist locker in irgendeiner Hosentasche, denn da würde ich sofort merken, wenn mir jemand an die Wäsche will. Doch ich fand nichts, absolut gar nichts. In keiner meiner vielen Taschen. Ich suchte schon die Telefonnummer raus, um die Karte sperren zu lassen. Wäre nicht das erste Mal, bis Sascha, oh Wunder, in aller Ruhe, wahrscheinlich mit Hilfe seiner Maria, nochmals die Suche aufnahm und tatsächlich, da war sie, im Tresor. Die Karte hatte die gleiche Farbe wie die Innenwände des Tresors und hatte sich hochkant an die Wand angeschmiegt, so dass sie echt nicht zu sehen war. Nach der Aufregung und der Zahlung der Gesamtrechnung, die uns nun ja auch nicht mehr schocken konnte, machten wir es uns noch einmal auf der Terrasse gemütlich. Am Abendhimmel strahlte der letzte Vollmond dieses Jahres und wir genossen es. Neunter Tag. Samstag, der 26.12.2015. Anreise Lissabon, Weihnachtsmarkt. Abschied von Happy Mac und weiter auf zu neuen Abenteuern. Mit dem ICE fuhren wir zurück nach Lissabon. Da wir ja der Meinung sind, dass man eine Stadt am besten zu Fuß erkunden kann, rollten wir unsere schweren Koffer über das viel gerühmte, aber für rollende Koffer total unpraktische Bürgersteigpflaster zu unserem Hostel. Koffer verstaut und direkt weiter Richtung Stadtzentrum. Das Interessante ist, dass wir immer Hostels in den verschiedensten Stadtteilen Lissabons aussuchen, sodass der Weg ins Zentrum immer wieder ein anderer ist, den es erstmal gilt herauszufinden. Normalerweise eigentlich kein Problem für uns, doch dieses Mal hatten wir wohl eine Abzweigung verpasst, denn plötzlich fanden wir uns im Moraura-Viertel wieder. Dieses Viertel schien eine Welt für sich zu sein. Während in der Parallelstraße die großen Geschäfte waren und die dicken Autos rollten, waren die Häuser in dieser Straße eher vernachlässigt und es reihte sich ein kleiner Laden an den anderen. Wir waren hier wohl im Melting Pot gelandet. Hier hatten sich augenscheinlich die Nachfahren der Immigranten aus den portugiesischen Kolonien oder der Mauren angesiedelt. Ich hatte Angst, dass wir uns in diesem Viertel total verlaufen würden, und so war ich froh, als wir wieder einen der großen Plätze erreichten. Viel verändert hat sich im Zentrum nichts, außer dass wir dieses Mal wirklich noch an dem verlängerten Weihnachtswochenende da waren. Auf dem großen Rossio-Platz fand sogar ein portugiesischer Weihnachtsmarkt statt. Statt Glühwein gab es Giginha, heißer Sauerkirschlikör serviert in Schokobechern. Statt Spekulatius Pastéis de Nata und statt einem grünen Weihnachtsbaum ein Drahtgestell mit einem bunten Lichterkranz. Eigentlich wollte ich als Abendessen ja ein Picknick bei Sonnenuntergang an dem Fluss Tejo mit einem leckeren Sandwich machen. Genauso wie letztes Jahr. Doch weder war die Sonne da, noch fanden wir den Laden mit den Sandwiches. Also holten wir uns nach langem Suchen irgendein Sandwich und setzten uns unter den mittlerweile dunklen Abendhimmel an den Tejo, wo Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte. Heute fand hier der Silvesterlauf statt, zu dem 12.000 Läufer nach Lissabon angereist waren. Also saßen wir gemütlich auf unserer Bank, während eine Riesenkarawane ständig um uns herumlief. Sehr romantisch. Aber das war ja noch nicht alles. Wir wunderten uns, wo diese furchtbar laute Disco-Musik herkam und dachten eigentlich, es käme von der Zielgeraden. Doch als wir näher kamen, sahen wir eine Riesenmenschenschlange. Neugierig schauten wir nach und staunten nicht schlecht, als da mitten in Lissabon bei 17 Grad eine Schlittschuhbahn aufgebaut war, wo sich die Portugiesen mehr schlecht als recht darauf amüsierten. So wie es aussah, hatten sich einige von ihnen noch nie auf dünnem Eis bewegt. Um dem Trubel zu entfliehen, schlugen wir uns in das alte Arbeiter- und Hafenviertel Alfama durch. Das Viertel ist bekannt durch seine schlichte Authentizität und den Fado in seiner ursprünglichsten, ehrlichsten und wehmütigsten Form. Wir streiften durch die schmalen Gassen und tatsächlich hörten wir aus der ein oder anderen kleinen Bar melancholische Fado-Klänge.
Volta atrás, vida vivida, para eu tornar a ver.
Die Häuser waren alt und die Gassen wurden von Laternen aus dem 19. Jahrhundert spärlich beleuchtet. An einer Straßenecke grillte der Chef eines kleinen Restaurants frischen Fisch mitten auf dem Bürgersteig. Bei einem Blick durch eine andere schmale Tür sahen wir Musiker beim Fado und junge Leute saßen noch gemütlich vor den Türen der Kneipen. Eine wunderschöne Atmosphäre jenseits des Trubels und wir wussten schon jetzt, dass wir uns hier ein kleines schnuckliges Restaurant für unser Abschlussessen morgen suchen würden.